Es waren einige Soldaten, die im Bunker zusammengesessen haben, während von draußen das Trommelfeuer dröhnte. Und sie führten angesichts der Bedrohlichkeit der Lage ernste Gespräche. Das Gespräch kam auch auf Gott. Und da fuhr gleich einer mit der Frage dazwischen: Wenn es einen Gott gibt, wie kann er dieses Unrecht, das Elend zulassen? Da ergriff ein anderer das Wort, der bislang geschwiegen hatte. Und er sagte: Oh, Gott lässt noch ganz andere Dinge zu. Er hat zugelassen, dass der Allerunschuldigste stundenlang in Sonnenglut am Kreuz hing, verspottet von einer blinden Menge. Die Soldaten sind still geworden. Das Kreuz stand mitten unter ihnen. Und einer fragte: Und warum hat er das zugelassen? Der andere antwortete wieder: Das hat Gott zugelassen, damit unsere Schuld vergeben würde, damit eine Versöhnung zwischen Gott und Menschen würde. Das hat Gott zugelassen aus Liebe zu uns verlorenen Sündern. Das Kreuz stand unter ihnen und es offenbarte die Liebe Gottes. Es geht um das Kreuz heute. Die Liebe Gottes zu uns hat ihn viel gekostet, sie hat ihn das Leben gekostet. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann geht es eben tatsächlich nicht um ein bisschen Torte, wie wir vorhin festgestellt haben, sondern uns bewusst zu machen, wie kostbar Gott unser Leben ist. Wie wertvoll wir ihm sind, wie sehr er uns liebt und was er eingesetzt hat, dass er gestorben ist, sich zerbrechen ließ, geblutet hat, damit wir leben können. Und das ist das Evangelium. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen im 1. Korinther 2, Vers 2, um den geht es mir. Ich lese ein paar Verse mehr von 1 bis 5, weil es immer ganz gut ist, den Textzusammenhang auch zu haben. 1. Korinther, Kapitel 2, die ersten 5 Verse. Wer mag, kann ja gerne mitlesen. Der Apostel Paulus schreibt dort nach der Übersetzung Hoffnung für alle: Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher noch nicht bekannt war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Ich nahm mir vor, nur Christus zu kennen und ihn als Gekreuzigten, wie Luther es übersetzt. Paulus reduziert sich selbst. Er nimmt sich selbst zurück. Er wollte nur von Christus reden. Und das, obwohl er sicherlich sehr viel zu sagen hatte. Paulus ist wahrscheinlich der am besten ausgebildete Theologe des Neuen Testaments. Er wusste viel und er konnte reden. Sogar sehr gut. Er war rhetorisch geschickt, aber er wollte sich auf das Wesentliche, auf den Kern, auf das, worauf es wirklich ankommt, konzentrieren. Und es sollte nichts geben, was einen Schatten wirft auf dieses Zentrum, nämlich Jesus Christus am Kreuz. Das heißt nicht, dass es nichts anderes geben würde, was wichtig wäre, auch im Glauben und auch wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann ist das ja voll davon. Auch der Korintherbrief selbst thematisiert das. Wie gehen wir miteinander um, auch in der Gemeinde? Wie gehen wir mit schwierigen moralischen Fragen um? Wie soll die Gemeinde organisiert werden? Was hat es mit Wiederkunft und Auferstehung zu tun? Prophetie, all diese Dinge sind spannend und gut. Aber es gibt nur einen Punkt, der zentral ist, der den Kern darstellt, der das Evangelium füllt, und das ist Christus am Kreuz. Christi Tod und Auferstehung ist eben nicht nur, ich sag mal ein wenig salopp formuliert, meine Fahrkarte in den Himmel. Sicher, das ist das Zentrum, das ist das Hauptanliegen, dass unsere Schuld vergeben wird. Aber das Kreuz offenbart uns noch viel mehr von Christus, von Gott. Am Kreuz offenbart sich das Wesen Gottes, dass er uns annimmt, ohne dass wir etwas vorzuweisen haben, ohne Vorbedingungen. Dass er das zahlt, das darbringt, was nötig ist, damit der Riss zwischen uns und Gott gekittet werden kann, dass die Sünde ausgetilgt wird, dass wir, wie ich es vorhin bei den Kindern gesagt habe, dass wir zu Gott kommen können, so wie wir sind. Und der Grund dafür ist seine Liebe. Gott ist die Liebe. Es gibt nichts, was Gott tut, was nicht aus Liebe motiviert ist. Und das lernen wir vom Kreuz. Und dieses Kreuz, das steht in so einem krassen Gegensatz zu den Bemühungen der Selbsterlösung, die damals bei den Menschen vorherrschten. Die Juden versuchten durch eifrige Befolgung des Gesetzes vor Gott Gnade zu finden. Und die Griechen haben sich ihren Leib gemartert. Askese ist ein Begriff, der aus dem Griechischen kommt und der in dieser Philosophie geprägt worden ist. Je mehr ich das, was mir Spaß macht, ausbremse, desto mehr bin ich quasi Gott nahe. Und das Kreuz steht diesen beiden Ansätzen absolut entgegen. Er ist das Zentrum, nicht nur meiner Erlösung, sondern meiner ganzen Lebensgeschichte, der Weltgeschichte. Das Kreuz ist nicht nur ein interessanter Aspekt der Bibel, sondern es ist das Herz dessen. Der berühmte Pastor Wilhelm Busch, also nicht der mit den hübschen Bildern, das ist zwar auch sehr nett, aber der Pastor Busch im Westfälischen hat er gedient, in der Zeit des Dritten Reiches, berichtete, dass er einmal wieder von der Gestapo, der Geheimpolizei, ins Büro, in deren Zentrale bestellt worden ist, um verhört zu werden. Und er saß in einem Raum, in dem lauter Aktenschränke standen. Berge von Akten. Und aus jeder Akte hing so eine Zunge heraus und auf der stand der Name dessen, um den es dort geht. Karl Mayer oder Friedrich Schulze oder wer auch immer. Und wie er so endlos dort in diesem Büro warten muss, da dankte er Gott, dass er nicht sein Leben unter solchen Aktenbergen verbringen muss. Aus Langeweile berichtet er, aus Langeweile fing ich an, die Namen zu lesen. Mayer Karl, Schulze Friedrich. Und dann ging so die Reihen durch und auf einmal Busch Wilhelm. Das ist ja meine Akte. Mit einem Schlag waren diese Aktenschränke nicht mehr langweilig. Auf einmal ging es um ihn. Das war meine Akte. Er hätte sie schrecklich gerne einmal herausgeholt und darin nachgelesen, was diese Kerle über ihn schrieben, aber das riskierte er denn doch nicht. Aber er stand zitternd vor seiner Akte. Und dann berichtet er weiter. Sehen Sie, so ist es mir mit dem Kreuz Jesu gegangen. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen mir nichts langweiliger war als das Christentum. Jeder Dujardin war interessanter, bis zu der Stunde, in der ich zum ersten Mal das Kreuz Jesu richtig sah. Da geht es ja um meine Akte. Da geht es ja um mich. Es geht um meine Schuld und um meine Errettung. Davon handelt dieses Kreuz. Und seitdem ist dieses Kreuz Jesu interessanter für mich. Wo sehen Sie den Mann mit der Dornenkrone, berichtet er weiter. Er ist der große Lebensretter. Da am Kreuz geschieht Ihre und meine Errettung. Es geht dich und mich etwas an, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht weißt. Am Kreuz hängt meine Akte. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann feiern wir auch deine und meine Erlösung. Es geht bei Abendmahl und Kreuz mehr um die Rechtfertigungslehre, mehr um eine theologische Überlegung, wie die Sünde aus dieser Welt geschafft werden kann. Es geht eigentlich um Gottes Blaupause für dein und mein Leben. Denn so, wie Christus uns angenommen hat, als er am Kreuz für uns starb, so sollen auch wir einander annehmen. Von der gleichen Liebe beseelt und erfüllt, die Christus dort zu dieser Tat gebracht hat. Und deswegen ist das Abendmahl eigentlich der wichtigste und wertvollste und schönste Gottesdienst, den wir feiern können. Denn es geht um das Zentrum, um Christus. Wir wollen uns, wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, vergegenwärtigen, dass Christus für mich am Kreuz hing. Wenn wir sagen, Christus steht im Zentrum, dann ist das nicht nur eine Floskel. Dahinter steckt auch eine Botschaft. Wenn ihr euch einmal einen Kreis vorstellt, wie viele Punkte passen ins Zentrum? Wie viele Punkte passen ins Zentrum? Einer, genau. Übrigens ist das genauso definiert. Ja? Das ist nur ein Punkt. Es kann nichts geben, was dieses Zentrum auch nur einen Millimeter verrückt, dann wäre es nicht mehr das Zentrum. Es gibt sicherlich andere Punkte in so einem Kreis. Dinge, die sich darum herum sortieren, die nicht unbedeutend sind, aber eben nicht zentral. Wie wir uns organisieren, auch Fragen des Lebensstils oder des Gesetzes oder der Prophetie sind wertvoll, aber nicht zentral. Zentral kann nur Jesus Christus sein. Und wenn es irgendetwas gibt, und sei es noch so fromm, was diese vornehme Stellung des Kreuzes in Frage stellt, dann ist das nicht mehr biblisch. Christus ist aber nicht nur das Zentrum, Christus ist alles. Er ist nicht nur die erste Priorität, er ist nicht nur zentral. Wenn wir uns dieses Bild von dem Kreis und dem zentralen Punkt vorstellen, dann ist das Kreuz so mächtig und so bedeutend, dass es diesen ganzen Kreis des Glaubens und des Lebens ausfüllt. Es kann keinen Glaubens- und Lebensbereich geben, der nicht von Christus geprägt ist. Vom Kreuz her eine Linie erfährt, vom Kreuz her Bedeutung erfährt. Jesus ist nicht nur die erste Priorität, so wertvoll das ist. Das ist schön, wenn man morgens aufsteht, erst einmal ein Gebet zu sprechen, eine Andacht zu haben, da ist nichts gegen einzuwenden. Außer ich hänge dann Jesus an den Nagel und gehe dann meiner Arbeit nach und vergesse ihn. Nein, Christus geht mit dir zur Arbeit. Und zwar egal, welche Arbeit das ist. Auch wenn es vielleicht ganz profane Dinge sind, so wollen wir doch auch mit Christus und durch Christus unseren Mitmenschen, unseren Bruder, unserer Schwester, aber auch den Kollegen, den Arbeitskollegen, vielleicht gerade dem Arbeitskollegen, der mir besonders nervig erscheint, begegnen. Durch das Kreuz hindurch unsere Arbeit tun und sei es die Schrauben am Auto festzuziehen oder vielleicht den Raum zu reinigen. Ohne Christus wollen wir das nicht tun. Wenn wir sagen, erst kommt Christus, na klar, durch ihn sind wir erlöst, er ist die erste Priorität, aber dann kommt das Gesetz. Und wenn wir das nicht halten, dann fallen wir doch aus der Gnade heraus. Dann klingt das erst einmal gut, ist aber falsch. Es ist deswegen falsch, weil wir damit anfangen, Christus und das Gebot oder die Moral voneinander zu trennen. Es ist falsch, dass es etwas gibt, was meine Erlösung sichert oder in Frage stellt, außer Christus. Es entscheidet sich alles allein an dieser Frage. Denn wenn das so wäre, also wenn ich durch das Übertreten eines Gebotes verloren gehen könnte, obwohl mich Christus vorher gerettet hat, dann würde ich eben nicht nur durch das Kreuz und durch den Glauben an das Kreuz gerettet werden. Sondern dann würde ich gerettet werden, weil ich an Jesus glaube und mich um das Halten der Gebote kümmere. Und damit würde ich sagen, dass Christus allein nicht reicht. Und das kann nicht sein. Im Zentrum ist nur für einen Punkt Platz. Und den hat das Kreuz belegt. Und es gibt viele Bibeltexte, die das belegen. Die werdet ihr auch alle kennen. Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder noch deutlicher im 1. Johannes 5, Vers 12, so richtig schön auf den Punkt gebracht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wisst ihr, warum uns das Johannes schreibt? Das sagt er im nächsten Vers. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wir wollen also darauf verzichten, Christus in irgendetwas zu ergänzen. Es heißt nicht Christus und das Gesetz, Christus und der Lebensstil, Christus und mein Zehnten oder was auch immer wir ergänzen wollen. Es kann immer nur Christus sein. Und von Christus aus möchte ich und lade ich dich ein, dein Leben zu gestalten, den Willen Gottes zu entdecken und gehorchen. Denn das schließt sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, wenn wir uns Jesus anschauen, wie er in dieser Welt gelebt und gewirkt hat, was er uns gesagt hat, dann stellen wir fest, das, was Jesus sagt, geht ja weit über das hinaus, was irgendein Gebot fordern könnte. In der Bergpredigt steht, euch ist gesagt, du sollst dich töten. Ich aber sage euch, wenn du nur schlecht von deinem Bruder oder deiner Schwester denkst, dann hast du sie im Herzen schon umgebracht. Was Christus mit uns vorhat, ist eben keine Fassadenmalerei, keine äußerliche Christlichkeit oder Frömmigkeit, so wie sie die Pharisäer gelebt haben. Jesus verändert uns vom Kern her und verändert damit eben nicht nur eine Theologie, sondern unser Leben. Christus allein für uns, das bedeutet eine neue Ernsthaftigkeit, eine neue Realität, eine tiefere, eine intensivere Hingabe an den, der mich zuerst geliebt hat. Jesus war radikaler als jeder Pharisäer und glaubt mir, die Pharisäer konnten die Gesetze besser halten als jeder von uns. Aber was sagt Jesus von den Pharisäern? Sie sind wie getünchte Gräber, von außen schön und innen nur voller Verwesung. Steht in Matthäus 23, Vers 27. Christsein bedeutet, in der Wolle gefärbt zu sein. Das kennt ihr, dieses Bild von den schönen Kleidungsstoffen, ja? Gedruckte Kleidung haben wir viel an, ist wunderschön, aber wenn man das Ding umdreht, dann ist es weiß oder grau oder was auch immer. Und wenn man es zu heiß wäscht, was ja auch mal passieren kann, dann ist der Druck ganz schnell ab. Christsein heißt, in der Wolle gefärbt zu sein, das Garn, das, was uns ausmacht, unser Herz, unser Innerstes wird von Christus durchdrungen. Und Christus will einbezogen sein in jeden Aspekt unseres Lebens. Und das ist gut, denn dann müssen wir uns, wenn wir uns bemühen, wenn wir gehorsam sein wollen, nur auf einen Punkt konzentrieren, nämlich auf Christus. Wir müssen immer nur ihn neu in unseren Fokus rücken und er wird uns ganz konkret in den Situationen deutlich machen, was dran ist und was nicht dran ist. Wenn ich von ihm her meinen Alltag bestreite, dann kann ich ganz anders lernen, was es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie ich mit meinem Mitmenschen oder mit meiner Familie umgehe, wie ich mich an meinem Arbeitsplatz verhalte. Und wisst ihr, in diesem Blick auf Christus stehe ich mir oftmals selber am meisten im Weg. Leben wie Jesus, ich glaube nicht, dass es bedeutet, Jesus zu kopieren, denn wenn wir das versuchen würden, dann würden wir recht schnell feststellen, dass wir tatsächlich nicht Jesus sind. Und scheitern. Und manch einer ist an diesem Scheitern, an seinem Glauben irre geworden. Jesus, Leben wie Jesus heißt, seine Werte in mein Leben einzubeziehen. Seinen Geist in mein Leben zu lassen. Diese Liebe, die er mir erwiesen hat, in meinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Und aus dieser Liebe, aus diesen Werten heraus, den Menschen sehen. Denn das hat Jesus getan. Jesus sah dich, mich und die Menschen, mit denen er zusammen war. Er hat uns alle bedingungslos angenommen und das lernen wir am Kreuz. Jesus ist auf die Nöte und Sehnsüchte der Menschen eingegangen, wo sie ihm begegnet sind und egal, was er gerade vorhatte. Es gibt so viele Beispiele bei den Heilungen, wo Jesus sich in seinem Plan, in das, dem, was er vorhatte, hat aufhalten lassen, um dem Menschen zu dienen. Jesus suchte die Nähe, gerade zu den Menschen, zu denen damals keiner die Nähe gesucht hat. Zöllner, damit hätten wir wohl keine Probleme mehr heutzutage, weil der Zöllner nicht mehr so ein verrufener Beruf ist, aber Prostituierte, Jesus hat mit denen gegessen, hat mit denen Gemeinschaft gehabt, um ihnen diese Liebe Gottes nahezubringen. Ich gebe zu, da habe ich auch noch Wachstumspotenzial. Jesus hat die Menschen gesucht, um ihnen Mut und Vergebung zuzusprechen und die Liebe Gottes, die sich in ihm offenbarte, nahezubringen. Und wenn Jesus so gelebt hat, dann wünsche ich mir, dass wir Christus auch im Zentrum unserer Gemeinde halten. Dass wir auch in unserem Miteinander nichts dieses Zentrum, das beherrschende Thema, den beherrschenden Gedanken unter uns sein lassen, außer Christus und den Gekreuzigten. Und selbst dort, wo es einmal Unterschiede gibt, die sein dürfen, durch Christus hindurch auf diese Unterschiede und aufeinander zu schauen. Wenn Christus das Zentrum der Gemeinde ist, dann bedeutet das nicht, dass er der kleinste gemeinsame Nenner ist. So nach dem Motto, naja, an Jesus glauben wir ja alle und der Rest, da frage ich mal lieber nicht nach. Das ist damit nicht gemeint. Gemeint ist, dass es ein gemeinsames Fundament gibt, auf dem alles steht, ja stehen muss, was wir hier tun wollen. Wenn wir uns das noch einmal bildlich vorstellen wollen, ihr wisst, wie ein Rad aufgebaut ist mit Speichen. Ja, ein großes Rad, Speichen, in der Mitte ist die Narbe. Und diese Narbe stellt Christus dar, im Zentrum des Rades, im Zentrum der Gemeinde. Und je näher wir uns diesem Zentrum nähern, desto näher kommen wir auch einander. Das lässt sich gar nicht verhindern. Im Gegenteil, es ist natürlich sehr erwünscht. Ganz konkret heißt das, ich möchte nicht die Unterschiede, die uns ausmachen, verleugnen, aber ich möchte nicht immer nur auf die Unterschiede sehen. Es gibt sicherlich Gründe, wo man unterschiedlicher Meinung ist, vielleicht sogar sich erregen kann über diese Unterschiede, aber das steht nicht im Zentrum. Im Zentrum steht Christus. Und wenn ich mich mit dir darüber unterhalte, wie du Christus erlebst, und dich daran Anteil nehmen lasse, was Christus in meinem Leben getan hat, dann werden wir eine Basis für ein Miteinander erleben, das uns die Unterschiede aushalten lässt. Weil ich sehen kann, wie der Geist Gottes an dir und durch dich hindurch wirkt. Vielleicht kann ich es sogar besser sehen, als du selber an dir. Und dann können wir einander Christus in dem anderen vermitteln und uns so wertschätzen und diese Liebe weitergeben, die Christus in uns hineingetan hat. Und letzten Endes ist das der Sinn der Abendmahlsfeier. Denn die Gemeinschaft mit Gott ist der eine Aspekt und die Gemeinschaft untereinander der andere, mindestens ebenso bedeutende. Ich möchte mich auch wie Paulus allein an Christus orientieren und ihn im Zentrum meiner Gemeinde sehen. Und zwar in allen Aspekten, im Kindergottesdienst oder im Gottesdienst. Dort, wo wir uns sozial engagieren, wo wir praktische Dienste tun, reinigen oder etwas ausbessern. Der Pastor Wilhelm Busch, von dem ich schon berichtet habe, der ist einmal auf einer Pastorenkonferenz aufgetreten und hat gesagt, dass er immer in jeder Predigt von Christus predigen möchte, über jeden Bibeltext, der ihm gegeben wird. Und dann fragte ihn einer der Brüder, wie er das denn machen wolle bei einem Text, der nur so gar nichts mit Christus zu tun hätte. Da sagt er, dann gehe ich über Hecken und Zäune, um zu Christus zu kommen. Und das möchte ich auch. Im Abendmahl feiern wir nicht nur eine religiöse Form. Es geht um das Opfer Christi. Das ist der Kern, das Zentrum unseres Glaubens, unseres Lebens und unserer Botschaft. In ihm treffen wir uns alle. Er ist die Basis für alles, was unser Leben und unsere Gemeinde ausmacht. Und so lasst uns auch nichts anderes wissen als Christus und ihn als Gekreuzigten.